NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Die AfD gerät weiter unter Druck wegen einer dubiosen Wahlkampfspende aus der Schweiz. In dieser Affäre gibt's heute Neues. Das hören Sie gleich. Wir begleiten Bundesaußenminister Maas bei seinem Antrittsbesuch in China, wo er, man höre und staune, unter anderem Basketball gespielt hat. Und wir sind in Berlin beim Festakt zu 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland. Als erstes aber in Bericht und Kommentar die Personalie Horst Seehofer. Er geht, aber er bleibt. Auf diesen Satz kann man zusammendampfen, was er heute gesagt hat. Als CSU-Chef wird Seehofer zurücktreten, als Bundesinnenminister vorläufig nicht. Einzelheiten von Janina Lückhoff.
Es sind zwei zentrale Sätze, die Horst Seehofer heute fern der bayerischen Heimat und fern der Bundeshauptstadt von sich gibt. Der eine:
Ich werde das Amt des Parteivorsitzenden der CSU niederlegen. Diese Entscheidung steht fest.
Der andere:
Ich bin jetzt Innenminister und bleibe Innenminister.
Seehofer beendet damit Tage und Wochen der Spekulation über seine politische Zukunft. Nur das Wann ist noch offen. Wann er den CSU-Vorsitz abgeben werde, dazu wolle er sich diese Woche noch äußern, sagt er. Bei den anderen Parteien kommt die Ankündigung nicht gut an, dass Seehofer weiter Bundesinnenminister bleiben will.
Ich halte es für falsch, dass Herr Seehofer das Parteiamt abgibt, aber das Staatsamt behalten will,
sagt der FDP-Vorsitzende Christian Lindner.
Wichtiger für das Land wäre, endlich einen Bundesinnenminister zu haben, der diese Aufgabe wirklich ausfüllen will. Herr Seehofer hat aber kein modernes Einwanderungsgesetz beschlossen, sondern nur Islamdebatten geführt, die keine praktische Auswirkung hatten.
Gleichwohl zollt Lindner Seehofer Respekt für dessen politische Lebensleistung. Seehofer sollte das nächste Jahr nicht als Innenminister erleben, meint der Vorsitzende der Linkspartei, Bernd Rixinger.
Das wäre auch kein Verlust. Also das muss man wirklich sagen.
Es gehe Seehofer nur um Eitelkeiten, meint Rixinger.
Er will nur noch länger im Amt sein als Angela Merkel. Das ist, glaube ich, sein Hauptziel.
Kritik kommt auch von den Grünen. Die Vorsitzende Annalena Baerbock beklagt, seit Antritt der Großen Koalition gebe es keinen Innenminister in Deutschland.
Seit einem Jahr wird dieses Haus nicht geführt. Das ist absolut fatal.
Weder als Innen- noch als Bauminister habe Seehofer Antworten gegeben auf drängende Probleme. Baerbocks Co-Vorsitzender Robert Habeck hatte schon vor Seehofers Ankündigung dessen Rücktritt gefordert.
Möglicherweise tritt er vom falschen Job zurück. Er hat die Regierung destabilisiert, er hat damit Europa destabilisiert. Das alleine reicht schon, um zu sagen, er ist eine Fehlbesetzung.
Auch seitens des Koalitionspartners, der SPD, kann Seehofer nicht mit Rückendeckung rechnen. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann sagte der Rheinischen Post, mit Seehofer im Amt könne ein Neustart der Koalition nicht gelingen. Horst Seehofer sollte jetzt Haltung zeigen und Verantwortung für seine schweren politischen Fehler übernehmen, fordert Oppermann. Der SPD-Linke Ralf Stegner nennt Seehofer den Störenfried der Koalition. Er warnte aber vor der Illusion, dass irgendein Problem, das die SPD habe, durch Personalentscheidungen anderer Parteien gelöst werde. Selbst aus der eigenen Partei bekommt Seehofer für seine Entscheidung, Innenminister bleiben zu wollen, Gegenwind. Der frühere stellvertretende CSU-Vorsitzende Peter Ramsauer sagte dem Münchner Merkur, das könne nicht gut gehen, und fügte wörtlich hinzu, er ist im Rutschen, da gibt's kein Halten mehr.
Von Merkel lernen heißt erstmal da bleiben lernen. Das hat sich Horst Seehofer offenbar vorgenommen. Er wird zurücktreten als Parteichef, aber nicht als Bundesminister. Ist damit das wochenlange Gezerre um seine Person beendet? Und warum hat sich Seehofer ausgerechnet heute geäußert? Hier ist die Meinung von Nikolaus Neumeier.
Horst Seehofer kann es nicht lassen. Sogar in der Stunde des Abgangs fand er eine Gelegenheit, seinem innerparteilichen Gegner Markus Söder die Suppe zu versalzen. Gerade als Söder sein Kabinett der CSU-Fraktion vorstellte, lief die Meldung, dass Seehofer jetzt seinen Rückzug vom Amt des CSU-Chefs offiziell bekannt gab. Zufall war das nicht, sondern ein besonderes Beispiel der politischen Gemeinheit. Dass sich bei der CSU kaum jemand aufregte, hängt damit zusammen, dass die Erleichterung über Seehofers unumkehrbaren Rückzug vom Parteivorsitz deutlich größer ist als die Verärgerung über die mediale Konkurrenz. Auch dass Seehofer weiter Innenminister bleiben will, wurde mehrheitlich mit Achselzucken zur Kenntnis genommen. Nach dem Motto, soll er doch machen, was er will, uns ist das wurscht. Einige sagten das sogar genau so. Eigentlich ist es eine Tragik, dass Seehofers politische Karriere so endet. Er hat den freiwilligen Abgang nicht geschafft. Dass der Ausstieg aus der Politik in Würde, der ihm so wichtig war und ist, jetzt kaum mehr möglich ist, hat Horst Seehofer selbst zu verantworten. Obwohl er einmal versprochen hatte, nur noch bis 2018 Ministerpräsident zu sein, wollte er dann doch noch mal antreten. Nach der Bundestagswahl kündigte er personelle Konsequenzen an und machte einfach weiter. Und nach der Landtagswahl verfestigte sich der Eindruck, als dass er nicht wirklich bereit war, den Platz an der Parteispitze freizumachen. Jetzt will Seehofer Innenminister bleiben und damit ist für Konfliktpotenzial gesorgt, sollte Markus Söder Parteichef werden. Wenn die beiden es jetzt nicht geschafft haben, wie vernünftige Menschen miteinander auszukommen und zu kommunizieren, wie soll das dann in Zukunft gehen? Seehofer wird sich nichts von einem Parteichef Söder sagen lassen. Für Markus Söder kommt der Parteivorsitz, den er vermutlich demnächst übernehmen wird, zu früh. Söder hätte erst einmal ein paar Jahre als Ministerpräsident gebraucht. Er hätte Zeit benötigt, um sich als Regierungschef zu entwickeln. Das wird jetzt schwierig. Söder muss sich wohl bald um die Berliner Koalition kümmern, die inhaltliche Neuaufstellung der CSU. Er wird neue Koalitionsoptionen erschließen müssen und er muss weiter Seehofers Launen aushalten.
Der Kommentar im Echo des Tages von Nikolaus Neumeier. Ja, apropos bayerische Landesregierung, das geht flott voran dort in München. Die Verfassung schreibt enge Fristen vor und die Koalitionspartner, die halten sich auch dran. CSU und Freie Wähler bilden die Regierung für die kommenden 5 Jahre, wenn nichts dazwischen kommt. Dass der Ministerpräsident weiter Markus Söder heißt, das war ja klar. Seit heute kennen wir die Ministerliste. Es sind ein paar Überraschungen dabei. Aus München, Arne Willensdorf.
Im Bayerischen Landtag hat Ministerpräsident Markus Söder sein neues Kabinett als ausgewogen bezeichnet. Es sei mit bewährten und jungen Kräften gleichermaßen besetzt. Es biete die richtige Mischung aus Stabilität und Erneuerung und sei insgesamt weiblicher und jünger geworden.
Das neue, heute vorgestellte Kabinett hat insgesamt einen Altersdurchschnitt von 47,6 Jahren und ist, soweit wir es in der kurzen Zeit berechnen können, das jüngste bayerische Kabinett aller Zeiten.
Auch Florian Streibel, Fraktionschef des Koalitionspartners Freie Wähler, findet die neue Regierung rundum gut. Auch, weil insgesamt 500 Millionen Euro für junge Familien ausgegeben werde.
Das ist eine Hausnummer, die sich in Deutschland sehen lassen kann. Kein anderes Bundesland tut so viel für die Familien wie wir hier in Bayern.
Oppositionsführer Ludwig Hartmann von den Grünen kritisiert vor allem, dass die Freien Wähler nur eine einzige Frau ins Kabinett schicken. Außerdem erwartet er, dass Ministerpräsident Söder weiterhin Ideen der Grünen aufnimmt.
Wir erkennen das an und finden es richtig, dass der Eingriff in den Alpenplan wieder zurückgenommen worden ist. Und sehr geehrter Ministerpräsident, auch das Eingestehen eines Fehlers, ihn zu korrigieren, ist eine politische Leistung, dafür unsere Anerkennung.
Für die AfD warnt Martin Plenk vor Linksradikalen in der SPD.
Deswegen mein Appell an den alten und neuen Innenminister Herrmann: Seien Sie auf dem linken Auge nicht weiter blind und nehmen Sie die Hinweise des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten ernst.
SPD-Fraktionschef Horst Arnold kritisiert Söders Ministerriege grundsätzlich.
Regionalproporz vor Fachkompetenz. Und das ist doch keine Art und Weise, wie man die Geschicke dieses Landes leitet.
Und FDP-Fraktionschef Martin Hagen findet es schade, dass die Zuständigkeit für die Integration weiterhin im Innenministerium bleibe. Das sei ein Signal gegen arbeitswillige Geflüchtete.
Und noch eine Personalie, wo Hans-Georg Maaßen abgesetzt ist als Chef des Verfassungsschutzes. Dass Maaßens Stellvertreter vermutlich nachrücken würde nach oben, das läuft als Gerücht schon seit Tagen durch die Meldungen. Und jetzt ist es offiziell. Thomas Haldenwang wird neuer Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Nina Barth.
Bundesinnenminister Seehofer werde dem Kabinett Thomas Haldenwang als neuen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz vorschlagen, teilte das Bundesinnenministerium mit. Haldenwang wird damit Nachfolger des umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen. Zu der Personalentscheidung sagte Seehofer, es sei ihm wichtig gewesen, die Entscheidung mit allen Partnern der Koalition einvernehmlich zu treffen. Nur so könne es gelingen, dass sich das Bundesamt für Verfassungsschutz wieder auf seine Kernaufgaben konzentrieren könne. Thomas Haldenwang ist seit seit 2009 Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Seit 2013 war er dessen Vizepräsident. Der Umgang mit Hans-Georg Maaßen hatte im Spätsommer eine Regierungskrise ausgelöst. In der vergangenen Woche wurde Maaßen dann in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Zur Begründung sagte Seehofer, das öffentlich bekannt gewordene Manuskript einer Abschiedsrede Maaßens enthalte inakzeptable Formulierungen. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sei nicht mehr möglich.
Nina Barth für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wahlkampfspende Alice Weidel. So stand das im Sommer vor der Bundestagswahl insgesamt 18 Mal auf Kontovermerken der AfD Bodensee. Macht zusammen gut 130.000 Euro und das wäre in dieser Form vermutlich illegal. Das wurde bekannt durch Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Und wegen dieser Parteispendenaffäre gerät die AfD zunehmend unter Druck. Seit heute wird die Bundestagsverwaltung aktiv. Kilian Pfeffer.
Die Sache könnte sehr unangenehm werden. Für die AfD und auch für die Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel. Die Bundestagsverwaltung geht der Frage nach, ob es sich bei der Großspende aus der Schweiz für den AfD-Kreisverband Bodensee in Höhe von insgesamt etwa 130.000 Euro um eine illegale Parteienspende gehandelt hat. Die Bundestagsverwaltung teilte schriftlich mit:
Parteispenden aus Ländern außerhalb der Europäischen Union dürfen grundsätzlich nicht angenommen werden. Die Bagatellgrenze liegt bei 1.000 Euro je Spender und Jahr. Unzulässige Parteispenden müssen entweder unverzüglich zurückgeleitet oder an den Bundestagspräsidenten abgeführt werden. Unverzüglich heißt ohne schuldhafte Verzögerung.
Eine Verzögerung und keine kleine hat es aber offenbar gegeben. Alice Weidel erfuhr eigener Aussage nach von der Spende im September 2017. Zurückgezahlt wurde der Betrag aber erst im April 2018, wie der Rechercheverbund NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung berichtet. Die Bundestagsverwaltung hat die AfD heute um eine Stellungnahme gebeten. Sie hat nun 4 Wochen Zeit zu antworten. Grünen-Chefin Annalena Baerbock wirft der AfD vor, es mit Spenden immer wieder nicht so genau zu nehmen. Baerbock findet, dass
die Parteifinanzierung der AfD insgesamt ganz genau unter die Lupe genommen werden muss, weil deutschlandweit die AfD offensichtlich Probleme hat, die Gesetzeslage bei der Parteienfinanzierung einzuhalten.
Haushaltsexperte Johannes Kahrs von der SPD forderte den Rücktritt von Fraktionschefin Weidel, wenn sich der Vorwurf einer illegalen Großspende bestätigen sollte. Ähnlich sieht es Bernd Rieksinger, Chef der Linkspartei.
Fraktionschefin Weidel lässt sich mit 130.000 Euro von einem Pharmakonzern schmieren und tut so, als wäre nichts gewesen. Ich bin der Meinung, sie muss sofort zurücktreten.
Doch es gibt auch Friendly Fire. Ralf Öskara, Landeschef der AfD Baden-Württemberg, setzte Alice Weidel schon gestern in den ARD-Tagesthemen unter Druck.
Hauptverantwortlich für mich ist, wenn es sich herausstellt, dass sie davon wusste, natürlich Alice Weidel. Und sie sollte dann auch, sollte es sich herausstellen, dass es illegale Parteispenden sind, die persönlichen Konsequenzen ziehen. Und das bedeutet für mich ganz klar Rücktritt von den Ämtern und Mandaten.
Öskara hat die Aufklärung der Vorwürfe versprochen. Die AfD-Fraktion im Bundestag hat bisher nur erklärt, Alice Weidel habe keinerlei Informationen über die Firma, deren Besitzer oder deren Beweggründe, eine solche Spende zu überweisen. Die Spende mit dem angegebenen Zweck, Wahlkampfspende Alice Weidel, sei nicht an sie, sondern an den Kreisverband des Bodensees gegangen. Das sagte auch Weidel selbst und stellte heute noch einmal klar, Konsequenzen will sie nicht ziehen.
Kurzer Blick in die Geschichte um 18.44 Uhr gleich. Ganz weit vorn in Sachen Frauenwahlrecht waren Australien und Neuseeland Anfang des 20. Jahrhunderts. Immerhin auch im Deutschen Reich können Frauen seit dem Ende des Ersten Weltkriegs wählen und gewählt werden. Ein Recht, das Kaiserreich überhaupt nicht kannte, die Demokratie von Anfang an. 100 Jahre Frauenwahlrecht waren heute Anlass für einen Festakt in Berlin. Sabine Müller war dabei.
Der große Lichthof im Deutschen Historischen Museum ist fest in Frauenhand. Hunderte weibliche Gesichter, nur vereinzelt Männer. Es herrscht Feierstimmung. Die mutigen Frauen, die vor 100 Jahren das Wahlrecht erkämpften, werden gewürdigt und beklatscht. Im Rückblick muten die damaligen Argumente gegen das Frauenwahlrecht ziemlich komisch an.
Wählende Frauen, die vernachlässigen ihre Familienpflichten.
Es hieß sogar, das Gehirn von Frauen sei zu klein, die können das alles gar nicht erfassen.
Gekicher im Saal, aber Familienministerin Franziska Giffey holt das Thema schnell ins Hier und Jetzt. Denn so anders seien die Argumente heute doch auch nicht, meint sie, wenn große Firmen ihren schlechten Frauenanteil damit erklärten, man sei halt ein technisches Unternehmen, auf dem Feld gäbe es eben keine guten Frauen.
Das können wir niemals akzeptieren. Da müssen wir sagen, nein, da müsst ihr noch mal genauer hinschauen.
Da lacht auch Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, die Frau, die oft als Beleg dafür angeführt wird, dass es in Deutschland doch ziemlich gut laufe mit der Gleichberechtigung.
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer oder so, sagt man, glaube ich. Und insofern kann man also aus der Tatsache, dass es mich gibt, da darf kein Alibi draus werden.
Denn es bleibe noch viel zu tun, sagt Merkel, auch wenn schon viel erreicht sei, etwa durch Quotenregelungen.
Man darf doch nicht drum rumreden, die Quoten waren wichtig, aber das Ziel muss Parität sein.
Parität in Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur. Eine, die dafür schon sehr lange kämpft, ist die mittlerweile 86-jährige SPD-Frau Lore Peschel-Gutzeit. 1994 setzte sie gemeinsam mit drei weiteren Justizministerinnen durch, dass das Grundgesetz ergänzt wurde um den Zusatz, der Staat müsse die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern fördern und bestehende Nachteile beseitigen. Peschel-Gutzeit ließ der Politik die Leviten.
Bis heute, 24 Jahre später, ist das, was die Parität in den Parlamenten angeht, nicht umgesetzt. Und da frage ich mich und vor allen Dingen Sie alle, wie lange wollen wir noch warten?
Viel Applaus, Nicken auf dem Podium. Beim Festakt geht keine der Rednerinnen ins Detail, wie diese Parität etwa im Bundestag, wo der Frauenanteil aktuell nur knapp 31% beträgt, hergestellt werden könnte. Aber die Debatte läuft wegen des Jubiläumstages gerade wieder sehr lautstark. Vor allem aus der SPD kommen Forderungen nach paritätisch aufgestellten Wahllisten und größer zugeschnittenen Wahlkreisen, in denen es jeweils zwei Direktkandidaten geben würde, einen Mann und eine Frau. Der Widerstand folgt prompt. Die FDP meldet verfassungsrechtliche Bedenken an. Wir müssen weiterkämpfen, fordert Familienministerin Franziska Giffey und nimmt die Frauen in die Pflicht.
Wer nichts will, kriegt auch nichts. Und wenn wir wissen, was wir wollen, dann können wir ziemlich viel bekommen.
Gewollt ist zum Beispiel die Aufwertung der sozialen Berufe, bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen. Männer und Frauen sollen Erwerbs-, Erziehungs- und Hausarbeit gleichberechtigt aufteilen. Und niemand soll aufgrund seines Geschlechts in eine bestimmte Rolle gedrängt werden.
Und ich wünsche mir, dass das alles nicht weitere 100 Jahre auf sich warten lässt.
Sagt die Kanzlerin. Bericht von Sabine Müller für das Echo des Tages. Jetzt zu Heiko Maas. In vielen Ländern ist er ja schon gewesen, seit seinem Amtsantritt als Bundesaußenminister vor ungefähr 8 Monaten. Jetzt ist China an der Reise. Bei seinem Antrittsbesuch will Maas deutliche Worte wählen. Er fordert von China mehr Transparenz im Konflikt um Menschenrechte von Minderheiten. Und das ist ja nun mal eine Botschaft, die chinesische Regierung nicht gern hört. Isabel Reifenrath begleitet den Außenminister durch China.
Heiko Maas muss mehrere Stufen hinauflaufen, um die Aussicht vom Kohlehügel in Peking auf die verbotene Stadt genießen zu können. Hier oben gibt er ein Pressestatement zum Handelskonflikt zwischen China und den USA.
Wenn der Handelskonflikt weitergeht, werden darunter alle leiden und es wird keine Gewinner geben. Und das ist ein gemeinsames Interesse aller.
Es ist sein Antrittsbesuch in China als Außenminister. Hier im Park gehen chinesische Rentner mit ihrem Enkelkind spazieren. An den Bäumen hängen riesige Kakis. Ein bisschen Sightseeing gehört dazu. China sei ein wichtiger strategischer Partner, hatte Maas noch in Deutschland vor seiner Abreise gesagt. Die chinesische Presse feiert ihn dafür. Nur so leicht ist die politische und wirtschaftliche Lage nicht. Die Chinesen hoffen, dass die EU in ihrem Handelskonflikt mit den USA vermittelt. Doch Maas sieht auch die Chinesen in der Verantwortung.
Wie können neue Lösungen bei der WTO aussehen? Was kann China mit der eigenen Marktöffnung dazu beitragen? Wie kann geistiges Eigentum in China besser geschützt werden? Wie können Überkapazitäten etwa bei Stahl abgebaut werden? Also China kann viele Beiträge dazu liefern. Wir in Europa werden uns in dieser Frage geschlossen auseinandersetzen, sowohl mit den USA als auch mit China.
In Maas Wirtschaftsdelegationen sind Vertreter von VW, BMW und Siemens. Im autonomen Fahren wollen die Chinesen Marktführer werden. Immense Daten sind nötig, um künstliche Intelligenzen zu füttern. In China sind sie leicht verfügbar. Dabei wird es für deutsche Unternehmen zunehmend schwieriger auf dem chinesischen Markt. Auch wenn jetzt noch Spitzengewinne erzielt werden. Und auch die Menschenrechtslage in China wird nicht einfacher. In der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas werden laut der UN die Uiguren, die muslimische Minderheit Chinas, in Umerziehungslagern festgehalten. Der Bundesaußenminister will das Thema beim Treffen mit dem chinesischen Vizepräsidenten und dem chinesischen Außenminister morgen ansprechen.
Auf jeden Fall mit Umerziehungslagern können wir uns nicht abfinden. Letztlich wird es darum gehen, Transparenz erstmal zu schaffen, um abschließend zu beurteilen, was dort geschieht. Und daran müssen eigentlich alle ein Interesse haben.
Wie Transparenz erzeugt werden könne, sei dabei erst einmal zweitrangig. Die chinesische Regierung leugnet, dass in Xinjiang Millionen Uiguren gefangen gehalten werden. Allerdings nicht, dass Uiguren zum Teil blutige Terroranschläge verübt haben. Mars Besuch ist kein einfacher. Eine lockere Abwechslung dafür der Besuch in der deutschen Schule in Peking. Mars tauschte kurzerhand Hemd und Krawatte gegen Trikot und Ball und trainierte zusammen mit Schülern und Spielern des Basketballvereins Alba Berlin. Mal ganz anderes Programm für den Außenminister.
Auf Auslandsreisen meistens immer nur Termine im Besprechungszimmer. Deshalb freue ich mich, auch hier in der Botschaftsschule in Peking zu sein.
Alba Berlin will den Sport im Ausland fördern. Das Auswärtige Amt unterstützt den Verein dabei. Für Mars punktet der Verein so in Sachen gesellschaftlicher Verantwortung. Mars selbst konnte mit seinen Korblegern allerdings nicht punkten, aber immerhin mit einer guten Figur in kurzen Hosen.
Ja, wenn es der Diplomatie dient, der Internationalen, dann kann man da ja eigentlich nichts gegen haben. Seit knapp 3 Stunden hat die Bundeswehr das Kommando eines umstrittenen Auslandseinsatzes. Es geht um eine internationale Friedens- und Ausbildungsmission in Mali in Westafrika. Denn in dieser ehemaligen französischen Kolonie tobt seit mehreren Jahren ein brutaler Bürgerkrieg. Mehrere hunderttausend Bewohner sind seitdem auf der Flucht vor Gewalt. Birgit Schmeitzner.
Laut Verteidigungsministerin von der Leyen wird ein Schwerpunkt in den kommenden 8 Monaten sein, nicht nur malische Sicherheitskräfte zu trainieren, sondern auch Mitglieder der neuen grenzüberschreitenden Truppe von 5 Sahelstaaten, die gegen den Terror vorgehen soll.
Denn wir wissen, dass die Ressourcen in den Ländern sehr knapp sind, dass gute, suffiziente Ausbildung Mangelware ist. Und insofern macht es Sinn, auch Mitglieder der G5-Truppe auszubilden, deren Teil übrigens auch die Malier dann sind.
Zuvor hatte von der Leyen im Gespräch mit dem malischen Premier Maiga über den Stand der UN-Mission MINUSMA gesprochen, an der sich Deutschland mit aktuell rund 850 Soldaten beteiligt. Sie mahnte Erfolge und Fortschritte an.
Ganz wichtig ist, dass die malische Regierung jetzt nach den Wahlen auch Dynamik entwickelt bei den Reformprozessen, die sie versprochen hat und die verabredet sind mit der internationalen Gemeinschaft.
Maiga habe zugesagt, bis Ende Februar einen Plan vorzulegen für die zentrale Reform von Verwaltung und Verfassung. Am Rande ihrer Afrika-Reise nahm von der Leyen auch Stellung zur Diskussion, die CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer angestoßen hatte. Stichwort Parlamentsvorbehalt. In Deutschland darf nur der Bundestag über den Einsatz der Bundeswehr entscheiden. Kramp-Karrenbauer hatte angeregt, diesen Vorbehalt zurückzufahren. Das kommentierte von der Leyen so.
Ich würde mir wünschen, dass es zum Beispiel zwischen den Nationen, die gemeinsam Truppe in Missionen schicken, auf Parlamentsebene gemeinsame Ausschüsse gibt, in denen die Parlamentarier vorbereitend viel Expertise und Wissen akquirieren können, viel Debatten führen können, damit dann die Entscheidungen, die zum Schluss fallen müssen, in den nationalen Parlamenten deutlich beschleunigt werden.
Die Verteidigungsministerin spricht dabei nicht von einer europäischen Armee, sondern von einer Armee der Europäer. Will heißen, jeder bleibe für sich national strukturiert, aber alle arbeiten enger zusammen.
Bitte, wie ist es möglich, dass bei uns mit Insektengift belastete Eier millionenfach in den Verkauf gelangen? Oder wie kann es sein, dass Lebensmittelproduzenten mit Etikettenschwindel durchkommen? Das sind nur 2 von vielen Fragen, die Foodwatch jetzt untersucht hat. Da ging es vor allem um das EU-Lebensmittelrecht. Die Verbraucherschutzorganisation hat die Ergebnisse dieser Studie heute vorgelegt. Philipp Reichert.
Millionen Eier, belastet mit dem Insektenschutzmittel Fipronil und trotzdem europaweit im Handel. Vielen ist der Fall bekannt als der letzte große Lebensmittelskandal in der EU. Für Martin Rücker von Foodwatch ist er ein Beispiel, um die Ergebnisse des neuen Berichts zu verdeutlichen.
Lebensmittel sind heute nicht so sicher, wie sie sein können und wie sie sein müssten. Das europäische wie das deutsche Lebensmittelrecht sind nicht tauglich dafür, ein angemessenes Schutzniveau zu erreichen.
Für den 50-seitigen Report Rechtlos im Supermarkt hat Foodwatch nach eigenen Angaben über mehrere Jahre das europäische und das deutsche Lebensmittelrecht analysiert. Dabei hat die Organisation zwei Hauptprobleme ausgemacht. Erstens, es gebe nach wie vor schwere Gesundheitsrisiken im europäischen Lebensmittelbereich. Lena Blanken.
Es sterben tatsächlich immer noch Menschen daran, dass sie in listerienverseuchten Käse beißen. Und es gibt immer noch Baby-Lebensmittelhersteller, wie kürzlich Lactalis in Frankreich, die über Jahre hinweg Babymilch verkaufen, die mit Salmonellen verunreinigt wurden. Da sind wir nicht ausreichend geschützt.
Zweitens seien die europäischen Gesetze zu schwach, um Verbraucher vor Täuschungen und falschen Angaben der Hersteller zu schützen.
Beispielsweise dürfen Hersteller Junkfood vermarkten mit Gesundheitsversprechen und dadurch das Lebensmittel deutlich gesünder aussehen lassen, als es dann tatsächlich ist. Oder sie dürfen ihr Produkt als regional vermarkten, obwohl sie die Zutaten von überall her beziehen.
Deshalb fordert Foodwatch ein strengeres Lebensmittelrecht in der EU. Denn sie gibt mit ihren Gesetzen für die einzelnen Staaten eine Art Rahmen vor. Doch auch die Bundesregierung müsse aktiv werden. Im Kern fordert Foodwatch drei Dinge. Erstens, eine Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln. Behörden müssten betroffene Lebensmittel jederzeit am Markt wiederfinden können, um sie gegebenenfalls aus dem Handel zu nehmen. Zweitens, eine Informationspflicht. Behörden müssten die Öffentlichkeit informieren, wenn bei Lebensmitteln Gesetzesverstöße festgestellt wurden. Und drittens, leichtere Möglichkeiten für Verbraucher, um gegen Firmen zu klagen. Etwa durch sogenannte Sammelklagen, bei denen sich Verbraucher zusammenschließen können. Denn für einen einzelnen Verbraucher sei der Aufwand einer Klage oft zu hoch. Martin Rücker.
Das sind genau die Punkte, die präventive Wirkung entfalten. Denn wenn bekannt ist, dass Informationen an die Öffentlichkeit gehen, dass es Möglichkeiten dann auch der Klage gegen bestimmte Entscheidungen gibt, dann verändert das die Dinge im Vorfeld. Dann werden Behörden und Unternehmen auch anders arbeiten.
Im April hat die EU angekündigt, mehr Transparenz bei der Risikobewertung von Lebensmitteln schaffen zu wollen. So soll die EU etwa mehr Lebensmittelstudien durchführen. Außerdem sollen Verbraucher leichter Informationen zur Lebensmittelsicherheit bekommen können. Martin Rücker von Foodwatch gehen die Pläne nicht weit genug.
Die Europäische Kommission beschränkt sich bei ihren Reformvorschlägen auf einen Seitenaspekt, nämlich auf die Risikobewertung durch die Europäische Lebensmittelbehörde. Das ist ein Punkt, der ist berechtigt, aber der reicht nicht annähernd aus, um die Schwachstellen wirklich zu beseitigen, die wir im europäischen Lebensmittelrecht haben.
Sonnig, 23 bis 26 Grad, kein Regen weit und breit. Das ist die aktuelle Wettervorhersage für Los Angeles. Aber auch in anderen Regionen Kaliforniens ist es heiß, sehr heiß. Und es hat viel zu wenig geregnet in den letzten Monaten. Und das bedeutet, die Waldbrände dort wüten weiter. Nicole Markwald.
Es wird dauern, bis die Feuer in Kalifornien unter Kontrolle sind. Die aktuellen Zahlen deuten darauf hin. Das Campfire im Norden des Bundesstaates ist zu gerade mal 25% eingedämmt. Das sogenannte Woolsey Fire im Süden, nahe Los Angeles, zu 20%. Und das Wetter arbeitet gegen die Einsatzkräfte. Die geringe Luftfeuchtigkeit und zunehmender Wind machen es den Flammen leicht, sich weiter durch die Landschaft zu fressen. Funken tänzeln durch die Luft. Lassen sie sich auf dem ausgetrockneten Boden nieder, wird die Brandfläche größer. Feuerwehrmann Lucas Spellman sagt, immer wieder habe er in den vergangenen Jahren gesehen, wie desaströs die Feuer sind. Er spricht von einem neuen Zeitalter der Feuerbekämpfung.
Over the last few years, it really keeps bringing up its head like this, and it's just over and over again. These fires keep looking the same. It's really a new age of firefighting now.
8000 Kräfte aus Kalifornien und benachbarten Bundesstaaten sind aktuell im Einsatz, Tag und Nacht. Der Gouverneur Jerry Brown muss erneut den Feuermanager in Chief geben, wie schon im vergangenen Jahr dem bislang schlimmsten in der Geschichte Kaliforniens mit seinen vielen Bränden. Wir müssen zusammenhalten, gemeinsam diese Tragödien überstehen, sagt Brown. Und er wagt eine düstere Zukunftsprognose.
It's a time to pull together and work through this tragedy. Things like this will be part of our future. Things like this and worse.
Diese Dinge sind Teile unserer Zukunft, so und schlimmer. Noch wird nur am Rande darüber gesprochen, was sich ändern muss, damit Zerstörung dieses Ausmaßes und so großes menschliches Leid nicht auch Teil der Zukunft sind. Zu groß ist im Moment die Ohnmacht über die Bilder der glutroten Feuerwalzen, die Bäume, Häuser, Autos unter sich begraben. Diese Mutter kann ihren Sohn nicht erreichen. Dem US-Fernsehen sagte sie,
But my son is a
Mein Sohn kriegt das hin. Er ist Jäger und campt gern, weiß, wie er über die Runden kommt. Ich hoffe, er hat irgendwo an einem Bach Zuflucht gefunden. Sie klammert sich an diese Hoffnung, gibt aber zu, Angst zu haben, dass ihr Sohn es nicht geschafft hat. 31 Menschen sind bislang umgekommen, über 200 werden vermisst. Die Behörden gehen davon aus, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigt. Früher hängte man bei Unglücken Suchaufrufe an schwarze Bretter oder einfach an Laternenpfähle. Nun machen sie auf Twitter die Runde. Ein Foto, Name und Alter der Vermissten und wo sie zuletzt gesehen wurden. Bitte helft. Please help.
Soweit das Echo des Tages. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.